Nun denn, dann können wir so langsam zu dem wichtigen Teil des Abends übergehen, nämlich zu unserem Vortrag. Wir haben als Referentin heute Frau Professor Dr. Andrea Steinhilber da. Sie lehrt an unserer Hochschule, wie manche von Ihnen wahrscheinlich wissen, und hat eine spannende Fächerkombination studiert, nämlich Philosophie und Volkswirtschaft. Finde ich eine hin und wieder gar brisante Mischung. Da kommt sicher was Interessantes dabei raus. Frau Steinhilber hat seit diesem Semester ein hohes Amt an unserer Hochschule inne. Sie ist nämlich mittlerweile gewählt worden zur Vizepräsidentin für Lehre und Qualitätssicherung. Es gibt noch einen Vizepräsident für Forschung und dann gibt es den Präsidenten, also so eine Art Dreigestirn, hat nichts mit Karneval zu tun, an der Hochschulspitze. Vier, die Kanzlerin gehört mittlerweile, Entschuldigung, das war früher aber nicht so, weil wir keine Präsidialverfassung hatten, sondern eine Rektorverfassung, deswegen komme ich da noch ein bisschen durcheinander, aber ich lerne es. Also, das Präsidium besteht aus vier Personen und Frau Professor Steinhilber ist eine davon. Ja, und sie wird uns heute Abend ein bisschen in das Thema einführen. Vielleicht noch für diejenigen, die an den Vortragsreihen bisher nicht teilgenommen haben. Es läuft im Regelfall so ab, dass wir einen Vortrag gemeinsam anhören und dass Sie danach noch die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen an die Vortragenden oder auch Diskussionsbeiträge zu liefern. Das ist Sinn und Zweck dieser Veranstaltung auch. Also nicht nur in Anführungszeichen sich hinzusetzen und mal was entgegenzunehmen, sondern tatsächlich das dann auch zu nutzen und Fragen zu stellen, zu diskutieren. Und ich fände es schön, wenn wir das in der Runde in dem Semester fleißig und fröhlich tun. Aber jetzt wünsche ich Ihnen einen interessanten Vortrag.
Dankeschön. Einen schönen guten Abend auch meinerseits zunächst. Ich habe die Ehre, das Vergnügen, heute Abend den Einführungsvortrag zu dieser Ringvorlesung zu halten. Und in einer Einführungsveranstaltung oder im ersten Vortrag empfiehlt es sich sicherlich mal zu gucken, worum dreht sich denn diese gesamte Vortragsreihe, was bedeutet eigentlich dieses Wort Revolution, wie können wir sozusagen diese Reihe verstehen und mal gucken, was uns möglicherweise in den nächsten Wochen, im Laufe dieses Semesters erwarten wird. Ich habe meinen Vortrag in 5 kleine Kapitel eingeteilt. Zunächst eine Frage zur Einleitung, dann tatsächlich auch erstmal zu gucken unter etymologischen Gesichtspunkten, also was heißt eigentlich das Wort, wo kommt es her? Worte allein reichen manchmal noch nicht ganz aus zum Verstehen, deswegen ein paar Sätze und Bemerkungen zu dem Thema, was heißt eigentlich Worte verstehen und Begriffe verstehen, wie kann das überhaupt funktionieren? Bevor wir uns dann dem eigentlichen Thema, nämlich dem Begriff Revolution, zuwenden, den ich ein bisschen illustrieren möchte anhand von 3 ausgewählten Bereichen, die relativ prominent sind im Zusammenhang mit dem Begriff Revolution und die vielleicht auch teilweise auch mit Wissen, das Sie alle schon haben, sehr illustrativ sein können, um ein bisschen mehr zu verstehen, mal so ganz gesammelt den Begriff in diesen verschiedenen Branchen, war mein Arbeitstitel, mal anzugucken, um das Verstehen dieses doch sehr schillernden Begriffes ein bisschen zu vertiefen. Nach dieser kleinen Reise durch den Gebrauch des Wortes Revolution, zurück zur Eingangsfrage, bei der wir vielleicht auch gemeinsam die eine oder andere vorläufige Antwort einsammeln können. Vorläufig sollen die Antworten auch schon alleine deswegen sicherlich sein. Sie haben noch 11 Vorträge zu diesem Thema vor sich und ich denke, da kann man und darf man und muss man nicht erwarten, dass man in dem ersten eine erschöpfende Antwort auf die Frage, worum geht es denn da eigentlich, wenn es um Revolutionen geht. Zunächst aber meine Einstiegsfrage. wie ist Ihre Erwartung eigentlich heute Abend gewesen? Und ich habe nicht gefragt, ich frage nicht, was ist Ihre Erwartung, sondern wie ist Ihre Erwartung? Etwas anders ausgedrückt, welche Vorurteile haben Sie, die Sie dazu führten, dass Sie heute Abend hier sitzen? Außer dem Erwerb der Studium Generale Punkte. Was ich damit meine, ist so ein bisschen in sich reinzuhorchen. Ist es eigentlich ein einladender Begriff? Ist es was Tolles? Finden Sie Revolution eher, oh ja, da gehe ich hin? Oder haben Sie eher was Bewahrendes in Ihrem Temperament und denken, der Status quo ist gut, den will ich erhalten, Revolution klingt eher unbequem? Es würde mich einfach mal interessieren, wer sozusagen nähert sich mit Begeisterung und Freude diesem Thema und wer eher, ja, einfach mal Hände hoch. Okay. Wie hoch ist hier die Dunkelziffer? Ja, wer ist begeistert? Also, okay. Ich habe mich, ehrlich gesagt, dieser begeisterten Menge eher mal einerseits angeschlossen, fand spannend das Thema, spannend finde ich es nach wie vor. Aber ich bin mal gespannt, wie Ihre Haltung zu diesem Thema nach meinem Vortrag sein wird. Wenn wir einfach ein bisschen genauer geguckt haben, was heißt eigentlich Revolution, wenn wir mal die Geschichte dieses Wortes etwas genauer angeguckt haben. Das Wort selbst, wer Latein gelernt hat, sieht es auf den ersten Blick, ist lateinischen Ursprungs. Es ist ein zusammengesetztes Wort, Revolution, diese Vorsilbe Re kennen Sie aus vielen anderen Zusammenhängen auch, Reparatur oder Resolution oder Reformation, also da gibt es alle möglichen dieser zusammengesetzten Worte. Wenn wir jetzt einfach erstmal die Hauptsilbe des Hauptverb volvere angucken, dann lässt sich das übersetzen mit wälzen, winden, hin und her rollen, im Wirbel drehen. Im Wirbel drehen klingt irgendwie vielleicht ein bisschen schwierig, aber wenn Sie sich vorstellen, dass die Lateiner damals noch keine Bücher hatten, sondern Schriftrollen, dann wird es vielleicht ein bisschen plastischer, denn die hat man aufgerollt um einen Stab herum und dieser Stab ist der Wirbel und dann kann man sozusagen die Schriftrolle um diesen Wirbel herum wenden und drehen. Die Vokabel hat sich auch im Medizinischen niedergeschlagen, sich rollen, sich wälzen. Wer jemals Gastritis hatte oder schlimmes Magenweh von Ihnen, weiß, was eine Rollkur ist. Da nimmt man Medizin ein und rollt sich selbst, damit die überall an die Magenwände drankommt. Aber auch im geistigen Sinne etwas hin und her wälzen, mit der Bedeutung überlegen oder erwägen. Was noch ein bisschen weiter von dem ganz konkreten Rollen führt, nämlich zum metaphorischen etwas in sich wogen lassen. Ich selbst nenne es in meinem Jargon etwas gären lassen, wenn ich nicht unbedingt konzentriert am Nachdenken bin, sondern einfach mal eine Atmosphäre, Ideen so sich entstehen lasse. Hat alles was mit Bewegung zu tun. Und revolvere, ganz einfach zurückrollen, zurückwälzen. All diese Vokabeln, die wir unter dem Begriff volvere angeguckt haben, wieder rückwärts. Im geistigen Sinne, also wenn es um Gedanken geht, dann wiederholen, überdenken oder auch immer wieder daran denken. Ich weiß nicht, wer von Ihnen gleich dran gedacht hat, aber auch das Wort Revolver kommt vor. Hängt mit diesem Wortstamm zusammen. Was dreht man bei einem Revolver? Die Trommel, in der die einzelnen Patronen sitzen. Russisches Roulette, in welcher Trommel sitzt die Patrone? Da sieht man, also das ist eine ganz anschauliche Begriffsbedeutung dieses Revolvere, dieses lateinischen Wortes. Mir ist im Zusammenhang mit den Recherchen und Überlegungen zu diesem Wort noch was anderes aufgefallen, was ich zwar in keinem Lexikon gefunden habe, aber wo ich ziemlich sicher bin, dass es auch mit Volvere, mit diesem Rollen zu tun hat. Viele von Ihnen kennen sicherlich eine alte VW-Reklame, eine alte VW-Werbung. Er läuft und läuft und läuft und läuft. Es gibt auch ein anderes Auto, das so unentwegt nicht läuft, sondern rollt und rollt und rollt und rollt, nämlich der Volvo. Also ich stelle einfach mal die These auf, dass auch der Volvo nicht mit Revolution was zu tun hat, aber mit diesem Wortstamm. Aus dem Lateinischen, außer in Lehnworten, gibt es natürlich in den anderen romanischen Sprachen alle möglichen Varianten. Revolution im Französischen, Revolutione im Italienischen, im Spanischen, im Portugiesischen sind diese Worte alle ähnlich. Aber zunächst, wenn wir uns das angucken, eigentlich allesamt, bis auf den Revolver vielleicht, relativ harmlos und hat zunächst noch gar nicht viel mit den Assoziationen zu tun, die Sie heute Abend vielleicht hier neugierig gemacht haben und hergetrieben haben. Ich hatte vorhin angekündigt, dass ein reines Wortübersetzen oder Wortverstehen noch gar nicht wirklich, ein reines Begriffsübersetzen noch gar nicht wirklich Verstehen eines Wortes ist. Und möchte Sie deswegen mit einem Satz von Ludwig Wittgenstein aus den philosophischen Untersuchungen zu einer kleinen Stadtführung einladen. Wittgenstein hat es sehr schön und poetisch beschrieben. Unsere Sprache kann man ansehen als eine alte Stadt. Ein Gewinkel von Gässchen und Plätzen, alten und neuen Häusern mit Zubauten aus verschiedenen Zeiten. Und dies umgeben von einer Menge Vororte mit geraden und unregelmäßigen Straßen und mit einförmigen Häusern. Das heißt also, wir werden heute Abend in diesem kleinen Einführungsvortrag werde ich versuchen, eine Stadtführung mit Ihnen zu machen. Wem diese Beschreibung ein bisschen zu lang und zu lyrisch ist, der kann es auch gerne kürzer haben. Die Bedeutung eines Wortes ist sein Gebrauch in der Sprache. Ein ganz, ganz zentraler Satz der späten Philosophie von Ludwig Wittgenstein. Ich habe hier die Quellen hingeschrieben. Er hat sehr gern sehr strenge Bücher geschrieben, in dem Fall in den philosophischen Untersuchungen in Paragraphen aufgeteilt. Wir haben uns vorhin mit der Übersetzung des Wortes beschäftigt, die was mit Bewegung zu tun hat, mit, kann man im eigentlichen Sinne auch sagen, mit Entwicklung. Und es lohnt sich doch auch auf dem Weg zum Verstehen mal zu gucken, in welchen übertragenen Bedeutungen der Begriff Revolution eigentlich in den vergangenen Jahrhunderten vorgekommen ist. Man kann eines feststellen, nämlich, dass sowohl in der Antike als auch viele, viele, viele Jahrhunderte danach, also bis ins 13., 14. Jahrhundert, der Begriff Revolution in dieser Harmlosigkeit und Wörtlichkeit, wie Sie ihn zunächst kennengelernt haben, vorgekommen ist. Das heißt, diese Assoziationen, die wir an Revolution haben, an Aufruf zum Kampf oder an die Revolutionen, die Sie alle noch aus dem Geschichtsunterricht kennen, hat gar keine Rolle gespielt. Der Begriff war auch sehr eng verbunden mit der Beschreibung des großen Zeitumlaufes, also mit astronomischen Beschreibungen, dem ständig wiederkehrenden, sich verändernden Verhältnis der Planeten und der Sternbilder. Erst im 14. Jahrhundert, ganz vereinzelt, sind erste Übertragungen von der Astronomie auf die Politik zu finden. In einer Beschreibung von zwei Brüdern waren es eigentlich Giovanni und Maurizio Villani. La subita revoluzione fatta per i cittadini di Siena. Also es gab einen Aufstand, einen Umsturz in Siena und hier taucht der Begriff Revolution auf. Ansonsten im gesamten 17. Jahrhundert, Revolte hieß umdrehen, umwenden und schlägt dann langsam um zu einer neuen Wortbedeutung, die auch was mit Empörung zu tun hat. Und schon sind wir im 18. Jahrhundert, wenn man die Länge der Geschichte von Worten und Begriffen bedenkt, dann sozusagen wirklich jüngst, also neulich, kürzlich im 18. Jahrhundert, taucht im Zusammenhang der Französischen Revolution oder bekommt im Zusammenhang der Französischen Revolution der Begriff Revolution die Bedeutung, die Färbung, die uns heute so geläufig ist. Also eine erste Bestandsaufnahme, einfach nochmal kurz zusammengefasst. Die historische Entwicklung des Begriffs, des Wortverständnisses Revolution beginnt bei der Beschreibung einer Bewegung, die als zyklisch oder periodisch bezeichnet werden kann. Also die Bewegungen, die wir aus der Astronomie kennen, Umlaufbahnen, die Sonne kommt jeden Morgen wieder, damals zwar noch aus anderen Gründen als heute, weil das Weltbild ein bisschen anderes war. Der Mond geht auf, kommt wieder. Diese Umwälzungen und Umlaufbahnen, an solche regelmäßigen Bewegungen, an solchen regelmäßigen Bewegungen hat sich das Verständnis des Begriffes orientiert. Also sich wiederholende Kreisläufe. Auch wenn in politischen Verhältnissen der Begriff Revolution vereinzelt auftrat, so wie dieses Zitat aus dem 14. Jahrhundert aus Italien und mehr noch auch im Verständnis der Antike, war ein Aufruhr, eine politische Umwälzung eigentlich eher etwas, was eine Instabilität in einen im Prinzip stabilen und gleichgewichtigen Zustand bedeutet hat. Das heißt, wenn irgendwo das Volk, die Untergebenen, die Bauern oder irgendwer aufgemuckt hat, wenn es Stürze von Despoten gab, die Welt war ja keineswegs friedlich in den Zeiten vor dem 18. Jahrhundert, war aber trotzdem eine Vorstellung mit politischen Entwicklungen verbunden, dass es eigentlich einen Gleichgewichtszustand gibt, eine natürliche Ordnung und alles, was diese Ordnung stört, ist ein Aufruhr, aber wird irgendwann wieder zu der alten Ordnung zurückführen. Also auch hier sozusagen wieder diese Rückbewegung im Sinne von Wiederherstellen eines ursprünglichen geordneten Gleichgewichtszustands. Ich habe es vorhin schon erwähnt und ich vermute mal, dass nicht wenige von Ihnen mit dem Begriff Revolution als allererstes oder mindestens als zweites oder drittes an die Französische Revolution gedacht haben, an eine Revolution oder an die erste Revolution, die wir mit dieser Bezeichnung benennen. Und Sie merken, wir sind schon im vierten Kapitel, das heißt bei der Geschichte im Gebrauch. Und ich hatte angekündigt, dass ich ein paar ausgewählte Bereiche, Gebrauchsbereiche des Wortes Revolution ausgewählt habe. Und dazu ist der erste Bereich die Politik, der zweite Bereich die Wissenschaft oder die Technik und der dritte Bereich die Wissenschaft. Zunächst also zum Gebrauchsbereich Politik, zu dem ich vor allen Dingen die Erinnerung und die Assoziationen an drei verschiedene Revolutionen bei Ihnen wecken möchte. Zum einen die Französische Revolution, in der dieser Umschwung der Wortbedeutung passiert ist, nämlich dass ein Aufstand, eine Empörung zu einer Revolution geworden ist. Dann die deutsche Revolution, die Märzrevolution von 1848-49. Ich habe es betitelt, eine Revolution, die keine war. Warum nicht? Warum vielleicht doch? Werden wir gemeinsam gucken. und 1917 die große russische Revolution oder Oktoberrevolution, eine organisierte Revolution mit nachhaltiger Wirkung. Ich möchte zu all diesen Revolutionen Ihnen jetzt keinen Geschichtsunterricht geben, sondern vielleicht auch mit Ihnen zusammen ein bisschen sammeln, was mit diesen einzelnen historischen Ereignissen hauptsächlich verbunden ist. 14. Juli 1789, die Französische Revolution. Ich habe eine Illustration rausgesucht, die es in mehreren Farbvarianten sehr häufig gibt, nämlich der Sturm auf die Bastille und die Proklamation Liberté, Égalité, Fraternité, also die Proklamation der Menschenrechte, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Was war eigentlich die Vorgeschichte der Revolution gewesen? Warum gab es diese Revolution? Gegen wen oder was hat sich diese Empörung gerichtet? Gegen drückende Not, drückende Armut? Der einen oder anderen von Ihnen ist vielleicht noch ein Begriff oder eine Beschreibung in Erinnerung. Es gab drei Stände im damaligen Frankreich, den Adel, den Klerus, also die Kirche und die Bauern. Die beiden ersten, Adel und Kirche, hatten Vermögen und Rechte. Die Bauern waren diejenigen, die alle drei ernährt haben, mehr noch die beiden ersten, nämlich den Adel und den Klerus, die selbst sozusagen zum Unterhalt aller beigetragen hatten, aber immer mehr verarmt sind und keinerlei Bürgerrechte hatten. Was ganz interessant ist und nochmal illustriert, wie von einem Zeitgenossen, wie dieser Begriff Revolution, wie eng der mit der Französischen Revolution verbunden ist, ist ein Zitat von Georg Christoph Lichtenberg, der von 1742 bis 99 gelebt hat. Es ist ein bisschen merkwürdiges Deutsch, aber ich lese es trotzdem einfach wörtlich vor. Ich möchte wohl die Verhältnis der Zahlen sehen, die ausdrückte, wie oft das Wort Revolution in den Jahren 1781 bis 1789, also die 10 Jahre oder 8 Jahre vor der Französischen Revolution und in den 8 Jahren 1789 bis 87 in Europa ausgesprochen und gedruckt worden ist. Schwerlich würde die Verhältnis geringer sein als 1:1 Million. Hier war plötzlich der politische Begriff der Revolution geboren. Denn was passiert war, war ein Massenansturm, eine Masseneinigkeit, die sich vor allem in einem einig war. Weg mit den jetzigen Verhältnissen, weg mit den Machtverhältnissen, die uns unterdrücken, die uns hungern lassen, die uns nicht bestimmen lassen über unser Vermögen, über unsere Arbeit, über unser Dasein, die uns ausbeuten, uns ausnutzen, weg mit der Not, in der wir leben müssen. Ich weiß nicht, ob kommt auch aus der Zeit der Spruch der französischen Herzogin, Königin, die gesagt hat, die Pariser haben kein Brot, ja, dann sollen sie doch Kuchen essen. Also die einen, die im Überfluss leben und nicht mal eine Idee davon haben, wie erbärmlich es der Masse geht, und auf der anderen Seite derjenigen, die Bevölkerungsschichten, die zum Lebensunterhalt des ganzen Landes da sind und die am Verhungern sind. Die Ideen, dass der dritte Stand seine Rechte erkämpft, die Ideen, gegen die herrschende Regierung aufzutreten, haben sich im Sturm auf die Bastille entladen. Und der Sturm auf die Bastille ist ein wirklich gewaltsamer, gewaltiger Umsturz gewesen, der natürlich viele, viele Nachwehen hatte. Ich habe jetzt hier ein einziges Datum rausgesucht mit dem 14. Juli. Aber die Revolution hatte ihre Vor- und Nachrevolutionen. Es gab auch einige Jahre später immer wieder Einzelrevolutionen, die letztendlich aber alle auch dieses Ziel weg mit der Regierungsform, mit der Herrschaftsform, die wir haben, bedeutet hat. Und wie gewaltig und wie gewalttätig diese Revolution war, der eine oder andere von Ihnen hat Büchners Dantons Tod gelesen, die Guillotine, die nicht stillstand in Paris. Vielleicht war der eine oder andere von Ihnen in Paris mal in den Katakomben. Zur Zeit der Französischen Revolution gab es nämlich ein ganz gruseliges, pragmatisches, praktisches Problem. Es gab keine Friedhöfe mehr. Und Paris ist einigermaßen unterhöhlt. Paris hat unterirdische Steinbrüche, aus denen die großen mittelalterlichen Gebäude in Paris, die Steine gefördert wurden, das heißt also viele Hohlgänge. Und man hat in der Zeit der Französischen Revolution die Friedhöfe, also Platz gemacht auf den Friedhöfen, indem man die Gebeine der früher dort Begrabenen in die Katakomben von Paris umgelagert hat. Und man kann dort kilometerlang durch Gänge gehen, wo Schädel, Oberschenkel, Knochen, Ellbogen, Ellen, Speichen, also alle möglichen Knochen, teilweise fein säuberlich sortiert, gelagert sind und aufbewahrt sind, um Platz zu schaffen für die neuen Toten, die viele, viele Millionen bedeutet haben. Bürgerkrieg, das war Revolution. Wichtig ist sicherlich, dass diese Revolution in erster Linie ein Aufstand war, eine Bewegung weg von den herrschenden Zuständen. Eine ganz andere Revolution, die sicherlich von der Atmosphäre, die in Europa geherrscht hat und die durch die Französische Revolution in Frankreich initiiert wurde, ist die Märzrevolution in Deutschland, 1848. Am 18. März 1848 gab es einen Aufstand in Berlin. An diesem Tag gab es Schüsse, gab es einen Aufstand, 254 Tote. Nicht mit den Millionen Toten der Französischen Revolution zu vergleichen. Man darf auch nicht unterschlagen, wenn man jetzt nur diese beiden Daten miteinander vergleicht, ist es etwas unfair, es gab sehr viel mehr Tote bei der Deutschen Revolution. Aber ich hatte in der Sammlung der drei Revolutionen, die ich mit Ihnen angucken wollte, ja auch dazu geschrieben, eine Revolution, die keine war. Man kann einerseits vielleicht kleinmütig sagen, wir Deutschen haben es nie geschafft, eine ordentliche Revolution auf die Beine zu stellen. Vielleicht auch Gott sei Dank. So, diese Art von Bürgerkrieg gab es nicht in Deutschland. Die deutsche Revolution ist auch eine Revolution, die sich in vielen Teilrevolutionen von 1830 bis Anfang der 50er durchgezogen hat. Sie hatte einerseits ähnliche Themen wie die Französische Revolution, Menschenrechte, Bürgerrechte. Was ganz wichtig war, Befreiung der Bauern, ganz ähnlich wie in Frankreich, aber auch schon ein Kampf der Arbeiterschaft. 50 Jahre, 60 Jahre nach der Französischen Revolution hatten sich einige andere Bestandteile des gesellschaftlichen, des bürgerlichen und des Bauernlebens auch schon geändert. Das werden wir nachher noch sehen, wenn wir zum Bereich der Technik kommen. Also es war eine Revolte des Proletariats, des neu gewordenen Proletariats, einen Stand, den es vorher eigentlich gar nicht gab. Aber es ging auch um Pressefreiheit. Es gab Ziele bei dieser Revolution. Nicht nur ein sich wehren gegen Not und Unterdrückung, sondern es gab unterschiedliche, mannigfache Ziele, die diese Revolution, die deutsche Revolution verfolgt hat. Ziele wie nationale Einheit. Man wehrte sich gegen die Vorherrschaft der großen Staaten wie Preußen und Österreich. Es gab in der Zeit ja noch den deutschen Zoll, also die Nachfolger des deutschen Zollvereins. Deutschland ist ja ein relativ junges Land als große Einheit und hat zu der Zeit des Vormärz aus vielen einzelnen Fürstentümern bestanden. Und die Idee der nationalen Einheit hat auch die Idee des Nationalismus schon mitgeboren. Nationalismus in dem Sinne, wie er heute auch negativ belegt ist, ganz konkret auch mit der Geburt des Antisemitismus verbunden. Und ich würde einfach auch die These aufstellen, dass die deutsche Revolution, die Märzrevolution von 1948 und die Nachfolgeeruptionen deswegen nicht, unter anderem deswegen nicht zu einer großen Revolution wurden, weil es eine Vielfalt an Zielen gab, die aber auch zu einer Vielzahl von unterschiedlichen Personengruppen, Anspruchsgruppen gehört haben. Die Einigkeit im Weg von irgendetwas zu erreichen, die Einigkeit sozusagen einem Feind gegenüber, ist sehr viel einfacher zu erzielen als eine Einigkeit in Bezug auf die Ziele. Eine Einigkeit darin, wo wollen wir eigentlich hin, nicht in Bezug darauf, wovon wollen wir eigentlich weg. Es ist eine Idee, die ja auch immer wieder Napoleon nachgesagt wurde in der Zeit nach der Französischen Revolution. Es war nicht mein Herz, aber hören Sie es, wie es schlägt? Wenn es darum ging, das Land, das Volk zu vereinigen auf sich, einen Feind in der Außenpolitik zu suchen. Das Phänomen finden Sie heute auch immer wieder, wenn es brenzlig wird in der Innenpolitik, muss man gucken, dass man einen gemeinsamen Feind findet, weil die Einigung in Bezug auf das, wogegen man sich wehrt oder wovon man weg möchte, sehr viel einfacher zu erreichen ist als eine Einigung in Bezug auf die Ziele. Also wenn man einfach mal so verschiedene nationale oder nationalistische Bestrebungen und Ideen einerseits anguckt, die in den 30er, 40er und 50er Jahren des 19. Jahrhunderts stattgefunden haben, Ausschluss von bestimmten Autoren, Bücherverbrennungen, die es damals auch schon gab und daraufhin auch der berühmte Gedanke und Kommentar von Heinrich Heine, dort wo man Bücher verbrennt, verbrennt man bald auch Menschen. Also diese unterschiedlichen Ideen, die sich mit der nationalen Einheit verbunden haben, die haben sicherlich zu einer Differenzierung der Ziele bedeutet und damit auch eine Schwächung der Umsturzbewegung, eine Schwächung der Revolution, die letztendlich dann ja auch im Biedermeier und in der Restauration geendet hat. Was sicherlich auch mit eine Rolle gespielt hat, dass die deutsche Revolution keineswegs so gewaltsam und unter dem Gesichtspunkt Revolution so erfolgreich war wie die französische, ist, was man nicht vergessen darf, der französische Staat war schon immer ein zentralistischer, ein einheitlicher Staat gewesen, also die Zentrale in Paris und Frankreich außenrum. Diese zentralistische Form hatte Deutschland nicht, hatten die deutschen Fürstentümer nicht. Nichtsdestotrotz sieht man aber auch ein Ergebnis der deutschen Revolution, Sie sehen es hier auch auf der Darstellung, auf der Abbildung, nämlich unsere Tricolore, also Schwarz-Rot-Gold. Die ersten Proklamationen der deutschen Revolution haben auch den Grundstein gelegt für die Gründung und für die Formulierungen unserer Verfassung der Bundesrepublik. Eine Revolution, die dritte und letzte, die ich angucken möchte mit Ihnen, die sehr wiederum eher eine zentralistische war, vergleichen wir es mal unter diesem Gesichtspunkt, war die russische Revolution. Ich habe hier ein Datum einfach mal aufgeschrieben, den 25. Oktober 1917. Wen sehen Sie hier? Lenin. Genau, Lenin. Und damit ist eigentlich, glaube ich, schon relativ viel erzählt über die russische Revolution. Warum und wie die russische Revolution funktioniert hat. Auf der einen Seite, ganz ähnlich wie bei der französischen Revolution, eine unglaublich große Not der Bevölkerung, materielle Not, und die Bolschewiken, die politische Partei Lenins, hat es auch geschafft, im Zarentum und im herrschenden System in Russland, also im Kaisertum, in der Monarchie Russlands, die Ursache für das Elend der Bevölkerung zu erkennen und zu beschreiben. Die russische Revolution hat zum Umsturz geführt, zur Vertreibung des Zarentums und zur Machtübernahme durch die Bolschewiken. Ich habe es eingangs formuliert, die russische Revolution ist eine relativ oder sehr nachhaltige Revolution. Vielleicht ist es angenehmer, glaube ich. Russische Revolution als, habe ich beschrieben, als nachhaltige Revolution, ganz einfach deshalb. Es gibt immer wieder die Frage in Bezug auf die französische Revolution, inwiefern eigentlich durch die spätere Regierungsübernahme Napoleons Napoleon die Ziele der Revolution weiter verteidigt hat, weiter hat leben lassen oder einige Errungenschaften der Revolution auch wieder zurückgedreht hat. Bei der russischen Revolution kann man, denke ich, relativ gut sagen, der Umsturz, der in der Oktoberrevolution in Russland passiert ist, hat sich sehr, sehr lange gehalten. Die neuen Verhältnisse, die durch die bolschewistische Regierung in Russland etabliert wurden, haben zwar alle möglichen Irrungen und Wirrungen noch durchlaufen, aber das System, das politische System, das damals eingeführt wurde, ein zentralistisch geführter Staat, der von Funktionären geprägt wird, der ganz andere Machtkriterien hatte, als wir sie in den Ländern, die als Titel der Revolution Liberté, Égalité, Fraternité stehen hatten. Dieses System, das durch Lenin und seine Partei in Russland eingeführt wurde, war in Bezug auf die Revolution sehr erfolgreich. Mit diesem kurzen Blick auf diese unterschiedlichen oder diese drei, ich hoffe doch bei dem einen oder anderen von Ihnen auch Erinnerungen an Ihren Geschichtsunterricht, möchte ich eigentlich das Thema politische Revolutionen kurz zusammenfassen, und ich weiß nicht, ob es da eine Frage gab.
Ich wollte eine kleine Anmerkung machen zu dem Foto gerade eben.
Ja?
Das ist vielleicht noch reinmachen.
Ja?
Für das Publikum ist vielleicht ganz interessant. Das ist ja eines der berühmten Fotos der Geschichte. Und es ist jetzt herausgekommen, dass es eben sich um eine Fotomontage handelt.
Aha.
Also links, vom Publikum aus links neben Lenin, da standen noch einige andere. Also er war auf der Tribüne, die noch nach links weiter ging.
Ja.
War er einer von vielen. Und dann später mit diesem Personenkult hat man gemeint, wir müssen ihn allein darstellen.
Spannend. Okay. Dankeschön. Ja?
Glaube ich, wurde auf dem stehen, auf der Tribüne zwei weitere Leute, die dann auch von den Bolschewiken, weil sie ihre Meinung geändert haben, einfach so beiseite geschafft wurden, wurden dann einfach rausgeschmissen.
Okay. Gut. Ging auch schon in den Zeiten vor Photoshop. Okay. Aber es ist ein spannender Hinweis. Ich muss sagen, ich habe relativ schnell einfach gegruselt, was für Bilder finde ich, die relativ sprechend sind, und war erfreut, dass ich ein Bild finde, auf dem man so eindeutig eine Symbolfigur der russischen Revolution findet. Es wäre einfach als von der Symbolkraft natürlich sehr viel geringer oder schwächer gewesen, wenn jetzt hier noch, wie Sie sagen, zwei oder gar mehr Leute auf der Rednertribüne stehen. Aber dass es sozusagen tatsächlich ein Symbol war und keine Wirklichkeit. Tut mir ich gehe vielleicht mal weiter weg, vielleicht mag es mich einfach nicht. Wechsel das Thema, vielleicht ist es zu gefährlich, sich hier so oberflächlich über die russische Revolution zu äußern. Dann sammeln wir einfach mal, was wir finden an Motiven und Ursachen einerseits und am Verlauf oder Ausgang von Revolution am Beispiel politischer Revolutionen. Was ich gefunden habe oder mir überlegt habe und mir sehr auffällig war, war als Motive oder Ursachen vor allen Dingen diese Bewegung weg, die Ablehnung des bestehenden Zustandes, weg vom Status quo. Und der große Druck, die Empörung, die sich Luft macht, oder vielleicht auch, es ist eine Interpretationssache und sicherlich bestreitenswert, eine Empörung, die auch genutzt wird von denjenigen, die versuchen, eine Revolution zu steuern. Der Verlauf dieser drei politischen Revolutionen hat als gemeinsame Eigenschaften, dass sie nicht berechenbar ist. Der jeweils begleitende Bürgerkrieg in allen drei Revolutionen war sicherlich nicht gewollt. Es ist also eine Entwicklung, eine Bewegung, die nicht berechenbar ist, die unkalkulierbare und unerwünschte Nebeneffekte hat. Und es ist eine Weiterentwicklung. Wenn Sie teilweise, wie ich es jetzt ganz plakativ formuliert habe, in Bezug auf die deutsche Revolution, ein Rückfall in den vorherigen Zustand, aber auch da natürlich nicht gänzlich, aber vor allen Dingen diese Weiterentwicklung. Nichts ist hinterher mehr so, wie es vorher war, ist tatsächlich eine ganz, ganz wesentliche begriffliche Eigenschaft des Wortes Revolution, wie wir ihn in den politischen Revolutionen kennenlernen. Hier ist also der große Unterschied zum Umlauf der Planeten oder zum Umlauf der Sternenbilder. Nächstes Thema, Revolution in der Technik. Ich habe es einfach Technik genannt, gemeint ist aber die industrielle Revolution. Wir kennen alle mindestens eine industrielle Revolution in der Literatur. Wer sich mit dem Thema beschäftigt, findet mehrere. Mir sind noch geläufig zwei oder vielleicht auch noch drei. Ich habe sogar von einer vierten industriellen Revolution gehört. Oder jetzt was gelesen, möchte mich aber doch zunächst mal der Übersicht halber an der ersten ordentlichen industriellen Revolution orientieren. Was ist da so alles passiert? Technische Entwicklung. Wenn man die 100 Jahre zwischen 1750 und 1850 betrachtet, gab es am Anfang dieser 100 Jahre 102 Patente in Großbritannien, am Ende 6150 Patente. Also es gab enorm viele technische Erfindungen. Wozu die führen? Ein exemplarisches Beispiel, auch wieder 100 Jahre, auch wenn es um 10 Jahre Zeit versetzt ist, Verarbeitung von Baumwolle. Pro Jahr konnten 1760 1300 Tonnen Baumwolle verarbeitet werden, im Jahre 1860 aber 190.000 Tonnen pro Jahr. Wodurch kam das? Durch Erfindungen, technische Entwicklungen. An allererster Stelle und an prominentester Stelle stehen Entwicklungen wie die Dampfmaschine, der Webstuhl, der mechanische Webstuhl. Der eine oder andere von Ihnen hat vielleicht einerseits noch so Erinnerungen an den Aufstand der Weber, kennt noch Bilder von Bauernfamilien, die im Winter oder abends in der Stube sitzen, dem einzigen Ort, wo, wenn überhaupt, geheizt ist und wo irgendjemand, die Frauen naturgemäß, am Spinnrad sitzen und gern spinnen. Es war eine Heimarbeit gewesen der einfachen Leute. Die Erfindung von James Hargreaves und später auch von, den Vornamen weiß ich gerade nicht, Herrn Arkwright, haben den mechanischen Webstuhl und diese große Menge an Baumwollverarbeitungsmöglichkeiten bedeutet. Die Bessemer-Birne von Henry Bessemer ist ein... Es lag nicht zumindest an der russischen Revolution und meinen Kommentaren. Ja, vielleicht wäre hier auch eine gewisse technische Revolution angebracht oder hilfreich. Ich habe, also die Bessemer Birne hat was zu tun mit der Stahlgewinnung, mit der Verhüttung von Eisen, was natürlich zum einen durch die Dampfmaschine ermöglicht wurde, aber diese industrielle Produktion von Eisen hat auch mit der Erfindung der Eisenbahn, mit dem Transport dieser großen Mengen von Naturstoffen zu tun. Ich habe hier einfach Punkt, Punkt, Punkt noch hingesetzt und auch in Bezug auf diese zweite oder dritte industrielle Revolution fällt es uns, glaube ich, nicht schwer, auch noch heute bahnbrechende technische Entwicklungen, technische Entdeckungen aufzuzählen, die die Welt verändert haben. Also diejenigen, also ein Beispiel aus der Literatur, was die dritte Revolution, industrielle Revolution betrifft, ist bei einigen Autoren die Erfindung der Atomkraft, was eine weitere Revolution kennzeichnet, ist die Digitalisierung vieler Geräte, also die Abschaffung oder Ablösung der mechanischen von den elektronischen Geräten, auch eine Revolution, die Erfindung des Internets, die Möglichkeit, sich weltweit zu vernetzen und zu verständigen. So wie die Eisenbahn das erste Kommunikationsmittel war, ist das Internet sicherlich ein vergleichbar prägendes Kommunikationsmittel. Und was wichtig ist im Zusammenhang mit industrieller Revolution, ist, dass diese Trennung, die ich hier gemacht habe, nämlich zu sagen, wir gucken mal nach der Technik und dann kommt schon die industrielle Revolution als Phänomen zum Vorschein, diese Trennung ist eine künstliche. Ja?
Könnte man dann nicht noch viel früher ansetzen als 1769? Das war.
Ja?
Das ist ja durchaus eine Erfindung, die weit war, oder finde ich jetzt als ganz wichtige Person erwähnt.
Das ist richtig. Es gibt auch eine weitere technische Entwicklung, die noch früher ist, meines Wissens. Das Buch, der Buchdruck. Also, bitte? Ja, aber das Buch war auch ein wenig früher als die Dampfmaschine. Genau. Und im Zusammenhang, vielleicht hat genau Ihr Einwand gepasst zu dem, was ich gerade angefangen habe zu sagen, nämlich die Trennung. Jetzt bei industrieller, unter dem Titel industrieller Revolution ausschließlich die Technik anzuführen, ist eine künstliche. Und das, was die industrielle Revolution tatsächlich ausmacht, zeigt sich sehr gut ansatzweise in diesem Bild, diesem Foto, ein Still von Charlie Chaplins Modern Times. Was würden Sie da beschreiben? Ja? Genau, sie gehen in die Firma und arbeiten dort und der geht sozusagen richtig da rein. Also das ist ja auch eine symbolische Geschichte, dass der Mensch ein Rädchen ist, ein Rad ist eingeklemmt in das Rad der Industrie, in das Rad der Technik. Begleitet wird die technische Revolution und dadurch gibt es eben auch erst die industrielle Revolution von massiven gesellschaftlichen Veränderungen. Ich habe zwei Beschreibungen dieser massiven gesellschaftlichen Veränderung exemplarisch mir rausgesucht. Das eine ist eine Beschreibung von Max Weber. Die Loslösung der Technik von den Schranken der den organischen Stoffen innewohnenden Gebundenheit. Also Technik hat nichts mehr. Kann man das ganze Ding irgendwie ausmachen vielleicht? Ach so, das war jetzt noch an. Okay.